Ja, an den vergangenen Sonntagen, da wurde bei euch ja bereits über die Barmherzigkeit und über das Barmherzigsein gepredigt. Worin besteht die Barmherzigkeit? Welche Auswirkungen hat sie? Ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut, den einen oder anderen Bibelvers noch. Barmherzigkeit, das ist so ein Grundwort in der Bibel. Und auf diesen Grundbegriff, da stoßen wir immer wieder auf die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. So steht es in den Klageliedern. Und barmherzig und gnädig ist der Herr. Danke. Geduldig und von großer Güte, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, sondern wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. So lesen wir das in Psalm 103. Oder im Lobgesang des Zacharias, da heißt es, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das Licht aus der Höhe, damit er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Das alles sind schöne Bibelworte, die bestimmt manch einer auswendig aufsagen kann. Gott, er hat Wohlgefallen an Barmherzigkeit, so hat Jesus es bei der Berufung des Matthäus zum Ausdruck gebracht. Und Gott selbst hat Freude, ja geradezu Spaß daran, wenn er Barmherzigkeit üben, also praktizieren kann. Ich habe auch dazu eine Stelle gefunden in Jeremia 9, da lesen wir: Ich bin der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Der Petrus, er bekennt staunend: Nach seiner großen Barmherzigkeit hat uns der Vater unseres Herrn Jesus Christus wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das sind alles wunderschöne, eindrückliche Verse. Und ich habe manchmal so den Eindruck, für uns Menschen fast zu viel, um das zu verstehen, zu begreifen. Können wir überhaupt erfassen, was das für uns bedeutet? Der Begriff Barmherzigkeit selbst ist eigentlich zu schwach, um das Ganze wiederzugeben, was tatsächlich gemeint ist. Und dieser Begriff ist in unserer Alltagssprache auch leider für viele zu einem Fremdwort geworden. Dabei kann jeder, der von seinem alten Leben umkehrt zu Gott, diese Barmherzigkeit erfahren. Ich lese dazu die Verse 4 und 5 aus Epheser Kapitel 2. Zuerst mal diese Verse Epheser, wer mitlesen möchte, Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Soweit mal diese Verse. Und beim Vorbereiten, da habe ich gedacht, an biblischen Gleichnissen und an biblischen Gestalten kann man es deutlich machen, was es mit dieser Barmherzigkeit Gottes auf sich hat. Und da gibt es ja eine ganze Reihe Personen in der Bibel, von denen wir da berichten können. Ich habe mir auf meinem Zettel einige mal draufgeschrieben. Etwa David ist mir eingefallen, der erfahren hat, dass Gott nach seiner großen Barmherzigkeit alle auch noch so furchtbaren Entgleisungen tilgen kann. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. So bringt es der David im Psalm 51 zum Ausdruck. Dieser Psalm 51, Er gibt die beste Antwort auf die Frage, was heißt Buße tun? Und ist eine vollendete Ausführung für das Thema, Gott sei mir Sünder gnädig. Vielleicht mal eine Aufgabe für die kommende Woche. Bin ja Lehrer im Ruhestand, aber manchmal, da überfällt es mich einfach, da muss ich Hausaufgaben aufgeben. Sündigen wie David können viele, aber wie viele tun Buße wie David? Außerdem demütigt er sich vor seinem ganzen Volk, dem er Ärgernis gegeben hat. Ein weiteres Beispiel für die erfahrene Barmherzigkeit Gottes, das ist der Petrus, der doch eigentlich verwirkt hatte, dass Jesus sich zu ihm bekennen würde. Aber der auferstandene Jesus hat sich in seiner unendlichen Barmherzigkeit zu diesem Petrus bekannt, obwohl er ihn doch so rücksichtslos vor Menschen verleugnet hatte. Was Barmherzigkeit ist, das ist konkret anschaulich geworden in dieser Biografie von Paulus, der auch bekannt hat, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Wir lesen das im 1. Timotheus Kapitel 1. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, mir, dem ehemaligen gehässigen Feind des Jesus von Nazareth. Sogar ich, Unwürdigster, bin von ihm barmherzig gerettet worden. Und für manche ist es vielleicht noch anschaulicher, dieses Gleichnis, das Jesus seinen Zuhörern erzählt hat, dass der Vater seinen verlorenen Sohn, dass er ihm entgegenläuft, dass er ihn dann voll Erbarmen in die Arme schließt und dazu dann noch in die vollen Rechte eines Sohnes wieder einsetzt. Diese Rechte hatte doch dieser junge Mann eigentlich verspielt. Oder sollte man besser noch deutlich machen, dass es das mit dem wieder angenommenen verlorenen Sohn keine bloße erfundene Geschichte ist, sondern dass sie etwa bei dem charakterlosen Betrüger Zachäus real geworden ist? Ja, Gottes Barmherzigkeit ist über die Maßen großzügig. Sie will ihre verändernde Kraft gerade an solchen erweisen, bei denen, wie man so schön sagt, Hopfen und Malz verloren scheint. Und das ist ja eigentlich wirklich nicht zu fassen im wahrsten Sinn des Wortes. Der Apostel Paulus hat es noch einmal anders anschaulich gemacht. Er hat dazu nur kleine, aber ganz wichtige Wörter benutzt. Wenn man so liest, was er geschrieben hat, oft benutzt er das Wörtlein mit. Gottes Barmherzigkeit möchte es so gerne, dass ich mit Jesus lebe. Oder Paulus benutzt das Wörtlein in. Für Paulus bestand das ganze Evangelium darin, dass Gott uns berufen hat in die Gnade Jesu Christi. Das lesen wir im Galater Kapitel 1. In die Gnade als einen Lebensraum. Und jemand hat es mal so ausgedrückt, Gnade als Atmosphäre, die uns umgibt, Gnade als Sauerstoff zum Aufatmen, Gnade als Heilklima, in dem wir genesen können. Ich habe von Prälat Schäffbuch, den bestimmt auch manche von euch kennen, Folgendes gelesen. Er hat es so zum Ausdruck gebracht. So manchen Morgen ist es mir wie ein Traum, dass ich in Korntal aufwachen darf, dass ich nun schon Jahre in Korntal leben und zu Hause sein darf, in einer Gemeinde, wie man sie sich nur in kühnen Träumen wünschen kann, umgeben von so viel Fantasie, Einsatz, Liebe, Fürsorge, Anteilnahme, Engagement, dass ich das erleben darf, nachdem ich so viele Nöte in Gemeinden sehen musste. Und er schreibt dann weiter, ist es uns denn bewusst, dass wir von vielen Wundern umgeben sind, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Einrichtungen haben, dass wir mit all den diakonischen Werken bis heute durchgekommen sind, dass wir gut besuchte Gottesdienste haben, Jugendgruppen, Hauskreise, die für biblische Vertiefung so wichtigen Gemeinschaftsstunden, einen weit geöffneten weltmissionarischen Horizont, nun schon jahrzehntelang für Jesus brennende Pfarrfamilien. Wir sind umgeben von Wundern der Krankenheilung und von Wundern seligen Sterbens. Aber all diese Wunder sind doch nur Ausdruck, Frucht, Folge des weit größeren Wunders, dass Jesus uns so unsagbar nahe sein will. Ja, nahe ist, so hat er es zum Ausdruck gebracht. Und ich denke, das ist doch das eigentliche Wunder. Gottes Barmherzigkeit wollte und will uns mit Jesus zusammenbinden. Der barmherzige Gott ist darauf aus, dass wir so nahe an Jesus dran sind, dass wir teilhaben an seiner Weisheit, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Reinheit, an seinem Erlösen, ohne dass wir uns dessen in jedem Fall bewusst sind. Unsere Sprache, die reicht nicht aus, um dieses Geheimnis in Worte fassen zu können. Wir sind verbunden mit Jesus, angedockt an Jesus, angekoppelt an ihn, umgeben von ihm, geborgen in ihm, eingepflanzt in ihn, eingepfropft in ihm oder eingehüllt durch ihn. Eigentlich ist das doch nicht zu fassen. Ja, es ist tatsächlich nicht zu fassen. Und darum müssen wir es uns immer wieder sagen lassen, hört es doch, weil es wirklich so ist. Und so wollen wir es uns heute vom Apostel Paulus sagen lassen, worauf Gottes Barmherzigkeit aus ist. Ich habe vorher die Verse 4 und 5 gelesen und ich lese noch mal ein bisschen weiter in diesem Text drin, in Epheser Kapitel 2. Gott ist reich, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden, also gerettet worden, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das sind sehr eindrückliche Verse, meiner Meinung nach. Und so war es gedacht von Gott in seiner großen Barmherzigkeit. So sollte es sein, und so ist es auch bei uns geworden, wenn wir uns auf diesen Weg, auf diese Entscheidung für Jesus eingelassen haben. Und so wird es erst noch recht ans Tageslicht kommen, nämlich was dies mit Jesus heißt, dieses mit ihm lebendig gemacht, mit ihm auferweckt, mit ihm im Himmel eingesetzt. Und wenn dann einmal aller Welt offenbar werden wird, so steht es im Kolosser 3, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dann werden auch wir offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Voraussetzung ist, dass wir in Jesus sind, mit Jesus sind. Eigentlich ist es nicht zu fassen, was Gott in seiner Barmherzigkeit fertig bringt. Ich habe da gelesen von dem Afrika-Missionar Ludwig Krapf. Als dieser Missionar nach 5 Jahrzehnten härtestem Einsatz in Afrika das Land verlassen musste, hatte er nicht einen einzigen Afrikaner taufen können. Aber heute, da gilt er als der Gründer der Christenheit in Ostafrika. Denn wo Jesus wirkt, da kann er sogar das, was vergeblich scheint, beleben. Und eigentlich war es unfassbar, dass dieser brutale Sklavenhändler John Newton einmal zu einem der Vorkämpfer gegen die Sklaverei werden könnte. Aber Gottes Barmherzigkeit brachte es fertig. Sie war es, die er gepriesen hat in seinem Bekenntnis "Amazing Grace that saved a wretch like me", oder zu Deutsch "Erstaunliche Gnade, die einen unglücklichen Menschen wie mich errettet hat". Und ich denke, viele von euch kennen dieses Lied, das dann vertont wurde, "Amazing Grace". Wer umkehrt, der erlebt tatsächlich Barmherzigkeit. Das ist doch kein Leben mehr. So sagen wir, wenn wir von Mühen, von Arbeit, von Angst und Sorgen überhäuft werden. Vielleicht habt ihr das auch schon so zum Ausdruck gebracht. Das ist doch kein Leben mehr. So sagt auch der Paulus, und er meint damit ein Leben ohne Gott, ein Leben, das sich nur um sich selber dreht und den weiten Horizont der Liebe Gottes nicht erkennt. Man kann leben, ich habe es vorher schon mal so ähnlich gesagt, man kann leben und trotzdem tot sein, tot in der Gottesferne. Aber Gott hat uns, die wir tot waren, lebendig gemacht. In seiner Macht hat er uns den Mächten der Sünde und des Todes entrissen. Und wenn wir zurückblicken, dann können wir nur erschrecken, in welcher Finsternis wir uns befunden haben. Im Licht des Evangeliums aber ist Finsternis Vergangenheit. Der Tod liegt hinter uns, das Leben vor uns. Diese grundlegende Wende haben wir nicht bewirkt. Sie geschah, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Mit ihm hat Gott uns lebendig gemacht. Und wir müssen deshalb nicht mehr alles von unserer Kraft erwarten. Und wir sind nicht mehr der Verzweiflung und der Angst vor dem Tod ausgeliefert. Gott, er hat uns ein neues, unzerstörbares Leben geschenkt, damit wir in diesem Leben Gottes Macht loben und seine Gnade bezeugen können. Aus Gnade seid ihr gerettet. In der Kraft dieser guten Botschaft geht wirklich der Himmel auf. Da wird es wirklich hell auf dieser dunklen Erde. Und wir dürfen uns das sagen lassen. Dort in jener Finsternis, über jenem Abgrund, in jener Todesgefahr war ich. Und eben dort bin ich jetzt nicht mehr. Jenes Schreckliche habe ich getan, aber wenn eben das kann und will ich nie mehr tun. Und so war ich dran, aber so muss und möchte ich nie mehr dran sein. Ich bin gerettet und ich habe mich gefragt, ist es wirklich so, ist es wahr? Wenn wir an Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz denken, was er da getan und gelitten hat, das hat er für dich und mich, für uns alle getan. Und er hat unsere Sünde, unsere Gefangenschaft, unser Leid getragen und das Ganze nicht umsonst. Er hat den Sieg für uns schon errungen. Und wir brauchen ihm bloß nachzugehen und mit ihm können wir dann zu den Siegern gehören. Ohne Gottes Liebe, ohne sein rettendes Erbarmen ist der Mensch verloren und im Grunde längst schon tot, auch wenn er scheinbar noch am Leben ist. Der Himmel ist verschlossen und aus eigener Kraft kann er ihn nicht aufbrechen. Er unterschreibt damit auch sein eigenes Todesurteil und bereitet sich und anderen im wahrsten Sinn des Wortes die Hölle. Nun aber hat Gott in Jesus Christus den Himmel geöffnet. Das Leben über den Tod hat er siegen lassen in der Auferweckung Jesu. Und damit ist ein Weg des Lebens aus dem Tod heraus eröffnet, auf den die Glaubenden jetzt schon treten können und der am Ende ins ewige Leben mündet. Dieser Lebensweg ist nicht nur eine geistliche Erfahrung, sondern ganz konkrete Wirklichkeit im Alltag. Und wenn wir die Zeit hätten und wenn es möglich wäre, dann könnten heute Abend da bestimmt manche eine Geschichte aus ihrem Leben erzählen. Auch die ersten Christen haben es immer besser gelernt, diesen Weg zu gehen. Und wir können das mit Gottes Hilfe auch tun. Vielleicht war der ein oder andere schon einmal am Wattenmeer und jemand hat seine Eindrücke so beschrieben: Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Der Priel im Wattenmeer sah harmlos aus, aber die Flut lief auf und verwandelte das eben noch friedliche Gewässer in einen Strom mit unwahrscheinlicher Zugkraft. In einer Stunde würde ich mich nicht mehr hineinwagen, sagte der erprobte Wattführer. Ich habe das gelesen und gedacht, es gibt vieles in unserem Leben, das zunächst so harmlos und ungefährlich aussieht, dann aber eine unheimliche Zugkraft auf uns ausübt, uns manchmal sogar mitreißt und nach unten zieht. Und da ist es wichtig, dass der Epheserbrief auf eine ganz andere Zugkraft hinweist. Gott hat uns mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Es besteht also diese Zugkraft nach oben, die stärker ist als der stärkste Sog, der uns hinunterziehen will in die Tiefe. Gott zieht uns heraus. Er zieht uns dorthin, wo Jesus Christus ist, dorthin, wo seine Liebe und seine Barmherzigkeit herrschen. Und vielleicht kann das unser Gebet sein, wenn wir wieder mal im Loch hängen und uns eine Situation nach unten ziehen will, dass wir dann vielleicht so oder ähnlich beten: Reiß uns heraus, Herr, aus unseren Nöten. Zieh uns nach oben zu dir. Und wer umkehrt und Hilfe bei Gott sucht, der wird diese Barmherzigkeit Gottes erleben. Amen.